Grundsätzlich ist das mal so, dass man beim Make-up machen ja diese 1 Meter Distanz sofort unterschreitet. Das heißt, irgendwie diese normale Komfortzone, die jeder Mensch hat, die bricht ja in dem Moment, wo ich sie sofort anfasse, einfach weg. Das heißt, die sind mir dann nicht nur körperlich sehr nah, sondern halt auch menschlich. Und dann kommen halt bei allen Leuten unterschiedliche Sachen zum Vorschein.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Meine heutige Podcast-Partnerin ist immer allen ganz nah. Stars, Sternchen, Schauspieler, Musiker, Models und Wirtschaftsbosse müssen erst an ihr vorbei, bevor sie ans Set oder auf die Bühne dürfen. Sie kennt sehr wahrscheinlich mehr Fotografen als ich und wenn ich mal einen neuen Assistenten habe, der wissen will, wie er sie am Treffpunkt erkennen kann, sage ich immer, schau nach den knalligen Schuhen. Hallo Janine Köhler.
Hallo Nils-Henrik Müller.
Ja, schön, dass du da bist, schön, dass es endlich geklappt hat. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, wenn wir uns unterhalten, man müsste eigentlich nur auf Aufnahme drücken. Heute darf ich das dann endlich machen oder durfte ich das machen. Du bist ja so ein bisschen wie Silke Güldner, also du könntest mir wahrscheinlich theoretisch ganz viele Fragen beantworten, weil du am Set immer dastehst, wo man wirklich alles mitbekommt. Wirst du aber nicht, weil Loyalität zu deinem Beruf gehört. Und deshalb ich muss das dann so ein bisschen umgehen. Also ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Wusstest du eigentlich, wie viel Respekt ich vor dir und der Zusammenarbeit mit dir hatte, bevor wir das erste Mal einen Job gemacht haben, als wir uns das erste Mal getroffen haben?
Nein, das wusste ich nicht.
Hast du eine Vorstellung, warum?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht.
Naja, du bist ja auch schon extrem lange dabei und als wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, warst du ja auch schon sehr lange dabei. Und ich hatte halt einfach das Gefühl, du hast schon so wahnsinnig viel gesehen und erlebt und vor allen Dingen andere Fotografen und was die machen und wie die machen und wie die arbeiten und Technik und so weiter, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier um die Ecke komme, dann wirst du so ein bisschen die Nase rumpfen und gucken, was macht der denn da und mit Licht und Technik und Kunden und das ist ja ein kleines Licht. Also die ist so immer so diese Aura der Dame umweht oder diese Aura, die ich immer umweht, dass ich das Gefühl hatte, oh, die hat schon alles gesehen.
Ach, das ist aber witzig, dass du das sagst, weil eigentlich ist es eher so, dass ich total gespannt bin, neue Fotografen kennenzulernen, weil die auch immer anders arbeiten. Und gerade wenn sie ganz anders arbeiten oder nicht arbeiten wie alle anderen, die ich schon gesehen habe, finde ich es umso spannender. Also ich bin da auch total vorurteilsfrei. Ich denke nie, was macht er denn jetzt? Oder so ganz selten ist mal, ja, dass man halt jemanden, also je nachdem, also wenn man Leute schminkt, ist es ja dann so, dass wenn das Licht nicht dementsprechend ist, kann das auch mal gar nicht gut aussehen. Das heißt, es geht halt auch immer um dieses Zusammenspiel zwischen Licht und Make-up. Und da kommt es mir so ein bisschen drauf an, dass die Leute halt gut aussehen. Das geht mir immer darum, dass die Leute gut aussehen. Und da hoffe ich dann immer auf ein gutes Licht.
Das heißt, du guckst den Fotografen, was er macht, genau an, damit du spätestens beim zweiten Mal, falls er sich beim ersten Mal nicht klar genug äußert, das so machen kann, dass du schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weißt, dass es zusammenpasst.
Ja, also meistens ist es ja sowieso so, dass es eigentlich dann gut matcht zusammen und dann arbeitet man ja automatisch wieder zusammen. Und man hat das so selten, dass das Licht so schlimm ist, dass man denkt, oh Gott, wie sieht die Person jetzt aus? Also gerade so, ich arbeite ja gerne mit Leuten, die im Tageslicht arbeiten und da ist es eigentlich meistens sehr schön.
Ja gut, da hast du natürlich jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich mehr Tageslicht gehabt, weil als du angefangen hast, müsste das ja eine Kunstlichtschlacht vor dem Herrn gewesen sein.
Also allerdings.
Ich erinnere mich auch noch an die tiefsten 90er oder eben auch so viele Kollegen, die dann immer noch mal so 10, 15 Jahre wahlweise ja manchmal mit dem Licht zurückhängen, aber manchmal eben auch bewusst rezitieren und wo man dann denkt so, oh, ja, das ist also aufwendig.
Auf alle Fälle. Also manchmal hast du es wirklich gehabt, dass die 20 Lampen aufgebaut haben und dachte so, oh Gott, das wird immer komplizierter. Also weißt du, umso mehr da zusammenspielt, umso schwieriger wird es. Und du dachtest, wofür? Also das war mir da manchmal ein Rätsel, aber trotzdem waren das auch so echte Künstler. Ja, also es ist halt, ja, nur manchmal, also einmal war es dann wirklich so, da habe ich nochmal Fotoshooting gehabt mit so einem älteren Fotografen, der dann noch länger im Geschäft war, also nochmal 10, 20 Jahre länger als ich. Und der hat so ein, also da war alles so totgeblitzt, das gefiel mir gar nicht. Also es war wirklich einmal, dass man mit einem ganz alten Hasen zusammengearbeitet hat, wo man dachte, oh, das, also da so kann ich gar nicht mehr schminken. So wie das Licht ist.
Ja gut, aber auf der anderen Seite 20 Lichter zu beherrschen. Also ich meine, ich sage mal, Licht ist so ein bisschen wie dreidimensionales Billard. Ne? Das heißt, du gibst die Kugel immer irgendwo hin, aber sie bleibt ja nicht auf dem Tisch, sondern die springt an die Decke, nach rechts, nach links, nach dies, und dann kommt aus allen Richtungen wieder. Du hast keine Ahnung, genau. Du musst wirklich auf Querschläge aufpassen. Und spätestens bei der dritten Kugel wird es dann halt auch schwierig. So, und wenn du 20 hast, wie macht man das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie man das macht. Wurde auch kompliziert, aber war auch interessant.
Ja gut, aber auf der anderen Seite hast du dann wahrscheinlich weniger Zeitdruck als bei mir, weil der erstmal 5 Stunden braucht, um diese 20 Leuchten unter Kontrolle zu kriegen.
Auf alle Fälle, ja.
Was ich wirklich gerne mag, weswegen du auch hier bist. Also ich kenne ja mittlerweile, wir quatschen ja immer, egal wo wir sind. Ich kenne mittlerweile unfassbar viele Geschichten von dir irgendwo zwischen Scorpions in L.A. oder irgendwelchen Partys aus den 80ern und 90ern, als Leute, die man heute kennt, noch nicht so bekannt waren. Oder eine Heike Makatsch, die aus der Garderobe von Daniel Gregg abgeholt wird. Was ich aber großartig finde, ist, dass dieser erste Eindruck oder diese erste Befürchtung, die ich hatte, als wir uns kennengelernt haben, dass das nicht eingetreten ist, weil ich habe das Gefühl, dass du wirklich immer 100%ig da bist und es ist auch wirklich, ja, gelinde gesagt, pissegal, was das für ein Job ist, du findest selbst Corporate spannend. Zumindest machst du den Eindruck.
Ja, ich liebe Corporate. Also absolut. Also ich mag unheimlich gerne Corporate. Ich mag gerne wirklich Vorstände sehr, sehr gerne. Und ich mag auch unheimlich gerne so Mitarbeiter-Shootings. Employer Branding ist wirklich mein absolutes Steckenpferd. Das macht mir sehr viel Spaß, mit normalen Menschen zu arbeiten.
Ja, denn wenn ich dich schon da habe, da können wir mal nach einer Formulierung suchen, weil ich suche immer nach... ich sag mal, es gibt ja normale Menschen und echte Menschen, aber wenn du normal und echt nimmst, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass Models keine Menschen sind. Das heißt, wenn uns im Laufe des Gesprächs irgendwie da eine gute Formulierung einfällt, ich übernehme die gerne, weil ich suche schon lange danach.
Ja, also bei mir sind halt eher so Prominenz oder halt Schauspieler, Politiker, Musiker, die sind so Leute aus der Öffentlichkeit, also öffentliche Menschen. Und das andere sind dann ja eher so, die normale Menschen sind für mich dann eher so Leute, die sonst nicht in Erscheinung treten eigentlich so groß, die wirklich Mitarbeiter sind oder ich auch so Landwirt habe ich schon geschminkt und so, das fand ich alles, es ist alles so spannend. Es ist immer wie Sendung mit der Maus.
Das ist mein Spruch mit der Sendung mit der Maus. Was? Ja, es ist wirklich Sendung mit der Maus für Erwachsene. Aber ich, also mir geht es ja wirklich genauso. Was genau fasziniert dich daran? Ja. Also ich hab jetzt im Vorfeld auch drüber nachgedacht, wo der Unterschied ist zwischen dem, was du gerade gesagt hast, Models und Personen in der Öffentlichkeit. Wir können das ja mal abgleichen.
Was der Unterschied ist?
Ja. Was begeistert sich so an den, ich sag mal, wirklich echten Menschen?
Ja, Also das Schöne ist ja, dass in meinem Beruf grundsätzlich ist das mal so, dass man beim Make-up machen ja diese 1 Meter Distanz sofort unterschreitet. Das heißt, irgendwie diese normale Komfortzone, die jeder Mensch hat, die bricht ja in dem Moment, wo ich sie sofort anfasse, einfach weg. Das heißt, die sind mir dann ganz nah und ich bin denen ganz nah. Und dann spricht man über sehr besondere Sachen, also, und alle sprechen über besondere Sachen. Alle sagen, erzählen mir Geschichten, ich erzähle denen Geschichten. Und man ist sich auf einmal so, also nicht nur körperlich sehr nah, sondern halt auch menschlich und so, ja, und dann kommen halt bei allen Leuten unterschiedliche Sachen zum Vorschein. Also halt bei normalen Leuten auch und aber auch bei Vorständen oder so, die sonst natürlich wirklich nach außen sehr kühl wirken oder so. Die, mit denen ist man gleich ganz familiär unterwegs. Das ist sehr schön.
Ja, das ist tatsächlich auch das, was mich begeistert, obwohl ich natürlich jetzt, wo du das sagst, diesen Comfort Zone Sicherheitsabstand nicht unterschreite. Mhm. Das heißt, du bist ja dann einfach nicht nur nah oder zu zweit, du bist ja nah.
Ganz genau, das ist nämlich der Unterschied. Und das ist genau das Schöne an meinem Job, dass man jemandem so nahe kommt, dass die Grenzen so schnell wegfallen, dass die gar nicht merken, dass sie auf einmal schon sofort alles fallen lassen. Also das ist das Besondere. Und da müssen sie sich natürlich, dann musst du sie auch auffangen, indem dass sie dann schnell verletzlich sind, so dass du, ja, dass sie ein gutes Gefühl kriegen.
Ja, das ist auf jeden Fall das Gefühl, zumindest ist das in der Regel das Ergebnis, ne? Also die Leute, ja, die aus der Garderobe, aus der Maske rauskommen, wenn wir zusammenarbeiten, ich habe immer das Gefühl, es ist scheißegal, wie die da reinkommen, die kommen immer gleich raus. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie du das machst. Natürlich habe ich eine ungefähre Vermutung gehabt und es geht natürlich auch in die Richtung. Wie ist denn das? Also wenn du jetzt Menschen hast, die es nicht so häufig gewohnt sind, wie die jetzt in diesem Employer-Branding-Bereich, das ist ja insofern spannend, als die natürlich auch erstmal mit ganz viel Erwartung und ganz viel Unsicherheit da reinkommen. Das heißt, die musst du ja erstmal, ja, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff weichkochen. Ich habe gedacht, dass du eher so jemand bist, die ja die Menschen für das Set oder in dem Fall für mich so ein bisschen vorbereitest. Also so wie im Studio diejenige, die einen so erstmal abholt und erstmal das Mikro ansteckt und mit denen dann ein bisschen quatscht. Die kommen ja alle unterschiedlich da rein und die kommen aber alle sehr ähnlich raus. Und meine Frage ist dann, gibt es da einen Unterschied zwischen den Leuten, die ganz oft fotografiert werden, die öffentlichen Personen, die dann eben praktisch schon, die haben ja eine Rolle, die kennen ja ihre Rolle. Ist das für die dann Routine, dass du dann da sitzt?
Ja, ich denke schon, dass es Routine ist. Also die genießen das meistens sehr. Also man muss natürlich schon vermitteln, dass man da weiß, was man tut. Das ist halt schon, muss man schnell vermitteln können, weil die natürlich viel mehr auf dein Handwerkszeug gucken, aber auch darauf, wie du arbeitest. Und die Leute, die das sonst nicht so machen, die normalen Menschen, die sind immer sehr, die haben wirklich sehr Angst, dass sie schlecht aussehen und die muss man erstmal beruhigen und so abholen. Da, also man, meistens bespricht man mit denen einfach so, wie sie sich sehen, wie sie sich sonst so schminken, dass sie halt so ein bisschen beruhigt sind, dass sie dann so rausgehen, wie sie sich das wünschen. Und wenn du viele Mitarbeiter hast, dann ist es auch oft so, dass du zum Beispiel bei Mitarbeitern, dass du erst eine machst und die alle anderen, also alle haben richtig, also wir wissen überhaupt gar nicht, was auf die zukommt. Und weder mit dem Make-up noch mit den Fotos. Und wenn der erste durch ist und toll aussieht und irgendwie sich selber auch gefällt, danach ist das Eis gebrochen. Also, und auch bei den Fotos, wenn die das sehen, auch sehen können, wie sie wirken dann oder wie einfach das im Grunde genommen ist, wenn man ein gutes Team ist, dann sind alle entspannt und locker. Aber der erste ist immer der schwerste in der Maske. Oder die erste.
Ja, im Umkehrschluss heißt es aber, wenn wir jetzt zum Beispiel 20 Leute an einem Tag haben, wenn man den ersten verkackt, dann wird es natürlich danach auch schwierig, ne? Weil das spricht sich dann ja auch, glaube ich. Nee, das machst du nicht. Nein, also das ist, ich habe ja überlegt, also du hast ja mit sehr, sehr vielen Fotografen zusammengearbeitet und arbeite ja auch mit sehr, sehr vielen Visagisten zusammen. Ich habe mal Statistiken gepflegt in den letzten Jahren und habe festgestellt, dass ich im Schnitt im Jahr immer so zwischen 20 und 30 unterschiedlichen rauskomme. Das heißt, ich sehe da ja auch ganz viele unterschiedliche Arbeitsweisen. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen, was ich großartig finde an dir, dass du immer da bist. Also du bist immer 100%ig da. Der Sebastian Stache, Model, den hatte ich neulich hier im Podcast, der ist mir auch am Set dadurch aufgefallen, dass der als Model auch immer voll da ist. Ne? Also auch in den Pausen ist er irgendwo in der Nähe und guckt und schaltet halt nicht ab. Und ich habe auch das Gefühl, dass du voll da bist und zwar egal, was für ein Job, egal was wir machen, ob wir bei dir jetzt eine Kampagne machen, ob wir einen DAX-Vorstand machen, aber auch wenn wir in Anführungsstrichen normale Mitarbeiterporträts machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu vielen Kolleginnen und wahrscheinlich bei Fotografen auch Kollegen, dass die manchmal da sind und am liebsten woanders wären und das dann auch so ein bisschen ausstrahlen oder manchmal auch erzählen.
Ja, also ich bin ja sonst ein bisschen verstrahlt, aber wenn ich dann arbeite, bin ich so dermaßen, fokussiere ich mich so total auf die Arbeit, auch auf alles. Also halt, ich gucke genau, ja, wie die Leute aussehen und gucke auch am Set natürlich immer mit dir zusammen, und dass die halt gut aussehen. Und ja, also da muss man schon wirklich bei der Sache sein, denke ich. Das ist schon wichtig. Ja.
Also du bist ja diejenige, die was für den Fotografen tut. Also du hast jetzt eben gerade die ganze Zeit von denen gesprochen, für die du was tust, damit die vor dem Fotografen keine Angst haben. Das ist ja ganz geil. Also mein Lieblingsvergleich ist immer Zahnarzt. Ne, das gibt unheimlich viele, für die es fotografieren wie Zahnarzt. Und es ist auch tatsächlich hierarchieunabhängig. Also ich habe auch Vorstände, die sagen, okay, steht leider in meiner Berufsbeschreibung, habe ich aber, muss nicht sein. Und das ist nicht so, dass sie sagen, ich habe da keinen Bock drauf oder dass das eine gewisse Arroganz ist. Ganz im Gegenteil, es gibt halt einfach Leute, denen ist das genauso unangenehm wie mir. Wenn du das, was du machst, zusammenfasst, was ist das, was du für den Fotografen tun kannst? Also wenn jetzt jemand sagt, warum brauche ich eine Visagistin? Kann ich auch in der Post. Was kannst du für den Fotografen tun?
Ja, man kann sie halt zum einen natürlich optimal vorbereiten, was Haar und Make-up angeht, klar, ne? Aber dann natürlich auch nochmal so, dass man den Leuten ein bisschen die Angst nimmt, dass man denen auch erklärt, dass der Fotograf das anders macht, dass man überhaupt gar keine Scheu haben muss, dass man, ja, dass sich der Fotograf auf einen einlässt. Und alle sagen natürlich meistens, oh, ich werde sehr ungern fotografiert, ich sehe nicht gut aus auf Fotos. Und dann sagt ich denen schon, dass es bei dem Fotografen anders ist. Also es ist ja auch meistens dann anders. Bei einem professionellen Fotografen ist es was anderes als bei einem, ja, bei einem nicht professionellen Fotografen. Viele haben noch nicht so tolle Fotos machen lassen von sich. Dann sind sie vielleicht nicht fotogen oder so. Denken sie. Aber meistens sehen sie dann doch wirklich ganz toll aus. Und was kann ich für den Fotografen noch machen? Tja. Ja, also ich glaube, das ist schon so im Grunde das Wichtigste, dass man die Leute gut vorbereitet darauf, dass es alles gut wird. Dass man eine gute Zeit haben wird und dass es viel Spaß machen wird und sie ganz tolle Fotos bekommen.
Also ich habe bei dir, ich helfe dir nochmal ein bisschen, ich habe bei dir auch immer das Gefühl, dass du so ein bisschen, was dich auch auszeichnet, so eine Art Feel-Good-Manager bist. Das heißt, in dem Moment, wo du irgendwo bei so einem Set mit dabei bist, ist immer irgendwo mindestens in einer Ecke gute Laune. Und das, ja, es ist so. Das fängt an, wenn wir reinkommen. Das ist die Kommunikation. Das geht über den ganzen Tag und es ist halt einfach, ja, es ist ein Teil des Teams, was eben dafür sorgt, dass eine Grundatmosphäre da ist. Wie auch immer, mal guckt eben aus der Garderobe raus ans Set und wieder zurück, um zu gucken, ob die Atmosphäre sich auch übertragen lässt. Und das ist eben was, was es manchmal eben nicht gibt. Also es gibt auch die, die wirklich das Handwerkszeug beherrschen, aber wo genauso diese Grundausstrahlung, ich sag mal, nicht so intensiv oder nicht so im Vordergrund steht. Wo du dann einfach merkst, okay, da ist jemand im Team, der macht seine Arbeit, aber er oder sie macht eben nur seine oder ihre Arbeit.
Ja, also ich glaube, das ist ja dieser Job, den ich mache oder den wir ja machen, das ist mein absoluter Traumjob. Das kann man so sagen. Ich habe zwischendurch auch nochmal andere Sachen gemacht und ich habe ja so eine ganz positive Grundeinstellung. Ich habe eine ganz, ich liebe das Leben und ich freue mich so dermaßen, mit einem Team zusammenzuarbeiten. Also ich bin niemand, der gerne alleine arbeitet. Ich bin wirklich jemand, der andere Leute dazu braucht, um halt so optimal Ergebnisse zu erzeugen und dann halt auch viel Spaß zu haben. Also für mich, wenn man irgendwo ankommt, alleine so die Begrüßung ist wichtig und dass man gleich merkt, das alles ist ein Team. Also alle gehören zusammen, alle kennen sich, alle zusammen versuchen halt das optimalste Ergebnis zu erzeugen halt. Auch für den Kunden, der natürlich auch dabei ist meistens. Und dem auch so ein sicheres Gefühl zu geben, dass ja alles gut wird und dass man eine richtig gute Zeit zusammen hat, vor allen Dingen.
Wenn du dir einen Fotografen backen könntest, na, also wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt die nächste Woche, die nächsten Monate, hast du jetzt wieder ein paar Jobs und so weiter und so fort. Du hast ja viele kennengelernt, die ganz unterschiedlich arbeiten. Wenn du dir einen backen könntest, welche Eigenschaften würdest du denn da alle reinstecken?
Ja, ganz klar. Also zum einen muss es ein Teamworker sein. Dann ist für mich total wichtig, dass der sein ganzes Team und auch die Arbeit, die man leistet, wertschätzt. Das ist für mich unfassbar wichtig. Und dass er einem auch ein bisschen mehr Zeit gibt. Also Zeit ist ja immer ein Faktor und den habe ich ja meistens nicht oder möglichst nicht. Ja, und dann halt so, dass ich natürlich auch mal so optimale Arbeitsbedingungen hätte. Das wäre für mich immer ein Traum. Also das heißt halt, vielleicht Tageslicht zum Arbeiten wäre schön, ein Tisch und einen höhenverstellbaren Stuhl.
Ja gut, also den hast du ja in der Regel dabei.
Den habe ich mit dabei, genau, weil ich mir natürlich, ich habe fast alles mit dabei, außer einen Tisch. Manchmal den auch, damit ich die optimalen Arbeitsbedingungen habe, weil das braucht man eigentlich. Und das wissen die Leute manchmal nicht. Also ich bin schon in geschlossene Räume gekommen, dunkel, mit einem Stuhl und keinem Tisch. Ja.
Ja gut, das ist dann schwierig. Ja. Du hast gerade gesagt, dass ein Fotograf wertschätzend ist. Du hast neulich über einen Kollegen, den ich übrigens auch zwar persönlich noch nie kennengelernt habe, dessen Arbeiten ich sehr schätze, hast du auch sehr wertschätzend geredet und unter anderem gesagt, dass er eben eine wahnsinnig wertschätzende Art hat. Mhm. Was passiert in dem Moment, wo eine so wertschätzende Art am Set oder in der Vorbereitung irgendwie die ganze Zeit vorhanden ist? Was macht das? Was verändert das?
Also das verändert einfach, glaube ich, alles. Also ich bin natürlich jemand, der ein unheimliches Gespür für Personen hat, also und auch für so Gefühle im Raum und so. Und wenn jemand nicht wertschätzend ist oder weder die Zeit gibt noch das ist halt auch so ein Faktor, einfach, dass man jemand das machen lässt, was er tun muss. Und wenn man ständig unterbrochen wird in dem oder man will natürlich selber auch diesen Flow vom Fotografen nicht unterbrechen. Es geht ja schon darum, dass man sich gegenseitig so vertraut. Also es geht ja um Vertrauen im Grunde genommen, dass man das Beste für den anderen tut. Ja, wenn das nicht da ist, dann wird das halt auch nicht so schön. Die Arbeit macht nicht so viel Spaß. Ja, also Ich finde es immer ganz toll, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die einen als Person und aber auch als als Arbeiter schätzen.
Als Teammitglied, nicht nur als Dienstleister.
Ja, genau. Ganz genau. Ja, genau. Nicht nur als Dienstleister. Das ist ganz oft so, dass man dieses typische, man ist ja jetzt Dienstleister und man müsste das jetzt als Dienstleister tun. So sehe ich mich nie. Also ich bin zwar auch Dienstleister, aber ich bin Künstler oder Künstlerin und ich bin auch Teil des Teams. Das ist das Allerwichtigste, immer.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich darüber was sage. Nee, da kann man einfach Amen zu sagen. Das ist
Amen.
Amen. Weil das ist ja tatsächlich das, was auch fürs ganze Team gilt, ne? Weil es ist, wenn du ein Teammitglied hast, was anders funktioniert und was da eben nicht so einen Bock drauf hat und nicht dafür brennt, das merkst du, das beeinflusst das Team sofort. Und es geht sogar so weit, finde ich, weil du hast vorhin die Kunden genannt, ich finde, die Kunden darf man auch gerne mit ins Team reinholen. Ne? Weil wenn ein
Auf
Kunde da
Fall.
Steht und die können ja auch einen schlechten Tag haben, ne? Oder kriegen Druck von oben oder wie auch immer. Und wenn ein Kunde wenn Kunde nicht funktioniert, klingt komisch in der Formulierung. Ja, aber wenn Kunde einen schlechten Tag hat, kann das Team natürlich auch irgendwie davon maximal beeinflusst werden.
Ja, sicher, ja.
Aber wenn du das jetzt am Set hast, also das Spannende, oder am spannendsten ist wahrscheinlich die Frage, zumindest für alle Kollegen und Kolleginnen, weil du bist ja auf vielen Sets, du beobachtest viele Fotografen, du kriegst viele Fotografen mit. Und es gibt ja ein paar Sachen, die man, ich sag mal, wirklich richtig machen kann am Set, im Umgang mit Kunden und so weiter. Und meine Frage wäre, hast du das Gefühl, es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, wo man sagt, wenn man das richtig macht oder wenn man das gut macht, dann läuft das schon?
Ja. Ich finde schon, also wenn man dem Kunden so vermittelt, man hat's im Griff, das glaube ich ist schon, also als Fotograf, auch als Visagistin, als das ganze Team schon so, wenn man dem Kunden vermittelt, ich glaube, die machen das hier ganz gut in meinem Interesse, dann ist man so auf dem richtigen Weg, glaube ich.
Nur in dem Sinne, dass man jetzt die Bilder, die man gerade macht, schönredet? Oder geht es da vor allen Dingen auch um Organisation, Rahmenbedingungen, Vorbereitung? Also, dass man das im Vorfeld schon vermitteln kann, bevor es losgeht?
Ja, Vorbereitung. Vorbereitung ist alles, sage ich mal. Also muss gut vorbereitet sein. Und schönreden kannst du ja sowieso gar nichts. Nachher hast du ein Foto. Und du siehst ja, wir gucken ja meistens schon währenddessen auf die Fotos. Und da kannst du natürlich auch mal sagen, oh, sieht ja schön aus. Aber mal ehrlich, alle gucken drauf, alle haben Augen im Kopf. Man sieht schon, ob ein Foto gut ist oder nicht. Also ich denke das schon. Obwohl man natürlich immer so, ist auch immer Geschmackssache sicherlich. Aber ja.
Na gut, die Frage ist dann halt, wenn ein Foto ganz offensichtlich daneben gegangen ist, wie man das dann kommuniziert und wieder aus dem
wie man schön redet
aus dem Dreck holt. Also ich habe gestern
meistens ist es ja dann so, dass dann der Kunde sagt, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt und dann man sowieso ist es ja nicht gleich, man macht ja nicht gleich ein Bild und es ist fertig. Man dreht ja so ein bisschen an den Schrauben. Man denkt sich, ah, guck mal, hier kann ich dies noch machen, da kann ich noch was verändern. Es ist ja nicht gleich, das erste Foto ist dann fertig. So sind wir ja nicht. Das ist ja eine Entwicklung auch.
Ja gut, und im Notfall, wenn ich mir nicht mehr zu helfen weiß und denke, das Bild ist nicht gut, dann sage ich halt, oh Mensch, also das Model, also ganz ehrlich, das muss nochmal in die Maske. Da hat jemand, hat jemand Mist gebaut. Am Ende des Tages verschaffe ich mir natürlich genau damit auch zusätzliche Kommunikationszeit. Das heißt, ich habe ja durchaus die Möglichkeit, in der Maske auch mal aufzutauchen und zu sagen, oh Janine, sieh mal zu, dass du ein bisschen
langsamer brauchst, ein bisschen
mehr Zeit länger brauchst.
Ja, das mache ich ja ganz gerne. Da gibt's ja manchmal auch so Zeichen, dass man dann so, und man kann sich vorher verabreden und sagen, und wir, ja, hier mach mal dies oder das, und dann hat man ein bisschen mehr Zeit, also ich habe da ein bisschen mehr Zeit und quatsch mich dann ein bisschen mit den Leuten fest, ist dann auch immer ganz lustig. Und dann hat der Fotograf dann jeweils natürlich immer ein bisschen mehr Zeit, irgendwas zu korrigieren. Aber meistens sind alle sehr früh am Set, die Fotografen, alle sind immer meistens fotografieren, meistens ist es so, dass sie alle sehr gut vorbereitet sind, die Fotografen. Also sich viel, relativ viel Zeit nehmen, um Sachen aufzubauen oder vorzubereiten oder im Vorfeld sich einfach schon viele Gedanken um die Location gemacht haben und um den Aufbau, so dass man dann vor Ort doch, dass die meistens sehr schnell im Aufbauen sind. Gerade weil ja alles jetzt mit Tageslicht leider ist. Also zu Gott sei Dank natürlich, aber dadurch, dass natürlich alle mit Tageslicht fotografieren, gibt es gar nicht mehr so viel Aufbauten wie früher, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte.
Also meinst du mit vorhandenem Licht oder mit Echtlicht? Also mit den Scheinwerfern, das nicht geblitzt wird?
Mit vorhandenem Licht, ne? Also wenn nichts aufgebaut werden muss, habe ich natürlich viel weniger Zeit.
Ja, also, das ist natürlich schlecht.
Ja, genau, ganz schlecht.
Aber sag mal jetzt genau andersrum, ne? Also ich gibt jetzt so ein paar Sachen, die du gesagt hast, wo man sagt, okay, das macht gute Fotografen aus oder das verbindet eben gute Fotografen oder professionelle Fotografen. Wenn man jetzt am Set ist und sagt, okay, es gibt natürlich viele Sachen, die man richtig machen kann. Es gibt aber auch viele kleine und große Sachen, die man wirklich falsch machen kann als Fotograf. Womit macht sich ein Fotograf seine Arbeit am Set vor dem Kunden kaputt? Also was ist so ein Ding, wo man sagt, okay, wenn das in die Richtung geht, dann wird's schwierig.
Ja, ich finde ja dann schon, also wenn da rumgeschrien wird oder halt so cholerische Fotografen, die es ja jetzt nicht mehr so viele gibt, aber das ist schon, finde ich, so ein No-Go, wo alle eigentlich auch schon immer so peinlich betreten sind, wenn sie die Mitarbeiter anschreien oder früher hieß es ja immer, sie werfen mit Gegenständen um sich.
Also ich bin immer ich bin ganz ehrlich gesagt fassungslos. Ich habe im Laufe der Zeit immer mal wieder, ja, Geschichten kann man nicht mal sagen. Ich habe immer, wenn überhaupt, Gerüchte gehört. Ich muss auch zugeben, dass sie weniger geworden sind. Ich habe sie leider, über die Gerüchte geht es nie hinaus. Weil was ich sehr spannend finde, ist, dass im Bereich der Teams eigentlich immer eine wahnsinnige Loyalität herrscht. Ne? Das heißt, das Set ist geschlossen und was auf dem Set passiert, passiert auf dem Set. Und da wird auch dann nicht groß drüber geredet. Aber ich konnte mir immer nicht vorstellen, A, dass es sowas gibt und B, was das mit so einer Set-Atmosphäre macht.
Ja, ich verstehe auch manchmal nicht, warum der Kunde dann nicht auf den Putz haut, wenn einer so ist, weil, also ich würde mir das nicht angucken als Kunde. Also, weiß ich nicht. Aber das gibt's halt, die ganze Arbeitsweise hat sich ja komplett verändert in den letzten 35 Jahren, sage ich mal. Die Fotografen sind total anders geworden. Also auch gerade die jungen Fotografen, mit denen hat man so viel Spaß am Set, da denkt man, also man verbringt so einen Tag miteinander und dann denkt man, mein Gott, das war einen ganzen Tag Party und abends hat man tolle Bilder. Und das war ja früher nicht so. Also es war ja ein ganz anderes Arbeiten. Also
wie ging das los?
Wie das früher war?
Ja, wie war es früher? Erzähl.
Also böse F-Wort, das darf man doch eigentlich gar nicht sagen, wie es früher war. Ja, das war schon alles sehr beklommen, ne? Also halt, das kann man so sagen. Also da war auch keine lustige Atmosphäre erstmal. Da wurde man schon komisch angeguckt, weil man viel gelacht hatte. Ich weiß nicht. Das war schon irgendwie ein bisschen anders.
Wie bist du denn dann in dem Job geblieben?
Ja,
ich kenne dich ja lang genug. Wenn du jetzt sagst, wenn ich gelacht habe, dann bin ich schon fast rausgeflogen, dann muss das eine schwierige Zeit für dich gewesen sein.
Es war eine sehr schwierige Zeit. Also es war wirklich so, ja, man wusste auch gar nicht, als ich da angefangen habe, es gab nicht viele Make-up-Artisten. Also halt, das war also 1990. Ich habe Ende der 80er die Ausbildung gemacht, habe mich 1990 selbstständig gemacht. Das ist ja echt lang her. Und damals, ich wusste ja gar nicht, wie geht das so. Also heutzutage sieht man das in den Medien oder so, aber damals gab es diesen Job eigentlich nicht. Weder war das Finanzamt da irgendwie mit beschäftigt, noch, also niemand wusste, wie geht Make-up-Artist oder Visagistin. Also da konnte man nur sagen, es ist sowas Ähnliches wie Maskenbildnerin. Aber es gab halt nicht, und wenn man dann am Set war, dann war das immer alles sehr beklommen. Ja, und ich bin damals auch noch in so einem Kostümchen dahin gegangen. Das war noch das absolut Schärfste. Und ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt bei dem Fotografen. Null. Also es war alles so richtig schrecklich. Und ich habe dann eigentlich auch gedacht, okay, das war es dann doch nicht. Also all die Leidenschaft, die ich vorher in der Ausbildung hatte für diesen Job, dieses endlich zu finden, dass man genau das in seinem Leben gefunden hat, was man wirklich gerne macht, was ich ja lange gesucht habe, halt auch das Richtige für mich zu finden in meinem Leben, war auf einmal dann am Set nicht mehr da, kann man so sagen, weil das alles sehr steif war. Also der Kunde war König, der wurde dann halt, da gibt's dann Whisky und Champagner und solche Sachen, ne? Dann mit, damit die dann gut drauf waren. Und und alles war sehr steif und es war eigentlich gar nicht meine Welt. Und aber dann habe ich wieder ein bisschen pausiert, habe dann nochmal versucht, einfach mit der Person, die ich eigentlich bin, mich nochmal neu zu finden, als das, was ich bin, was mich ausmacht, und nochmal neu da reinzugehen, einfach mit dem, wie ich bin, ohne diese Steife. Und ich dachte halt, also entweder nehmen sie mich so, wie ich bin, und oder ich arbeite nicht für die. Also so war es halt. Und eigentlich ist es gut, dass man, wenn man die Leidenschaft für irgendwas gefunden hat, dass man dann halt auch wirklich sich selbst da einbringt und seinen Weg findet, nicht den geht, den man denkt, man müsste so sein, damit es so ist, sondern seinen eigenen Weg findet. Das ist total wichtig, damit das so viel Spaß macht, wie es mir immer noch Spaß macht, nach all der Zeit.
Wann ist denn das umgeschlagen von, ich sag mal, alt auf neu? Ist das der Wechsel zu digital gewesen? Von der Zeit wird das ja, obwohl das würde ja heißen, dass du 15 Jahre durchgehalten hast.
Ja, habe ich 15 Jahre bestimmt durchgehalten. Ich glaube schon, dass das halt dadurch, dass es digital wurde, man auch viel mit vorhandenem Licht gearbeitet hat, war man auch beweglicher. Es war ja nicht mehr so steif dann überhaupt als Fotograf ist man beweglicher geworden, auch in den Ebenen. Also halt in den, dass man wirklich vom Boden aus fotografiert, auf der Leiter steht, von allen möglichen Seiten fotografiert. Das war und auch schneller ist in all seinen Bewegungen. Dadurch ist man viel flexibler. Das hat sich stark geändert. Früher war doch alles sehr, also man hat viel auf dem Stativ gearbeitet und es war also immer alles so sehr ein aufgebautes Bild. Das hat sich doch stark verändert in den letzten Jahren.
Na gut, man muss dazu sagen, jetzt technisch für alle, die noch jünger sind als wir, also um eine Werbeproduktion zu machen, brauchte man eine gewisse Brillanz in den Bildern und dafür brauchte man natürlich Filme, die ein bisschen feinkörniger sind und die entsprechen ISO 100, vielleicht ISO 200. Um damit zu arbeiten, brauchte man halt wahnsinnig viel Licht, was man permanent aufbauen musste. Und damit man das Restlicht drumherum bei ISO 100 bei halbwegs brauchbaren Blenden noch haben, brauchte man halt einfach Stative. Und dadurch war das bis in die 90er relativ schwierig. Und gleichzeitig, da muss man die Kollegen dann halt auch irgendwo in Schutz nehmen. Das, was wir heute haben, was viele überhaupt nicht klar machen, dass man auf einen Auslöser drückt und das sofort auf dem iPad sieht oder auf der Kamera, das gab's nicht. Ne? Das heißt, im besten Falle hatte man dann halt ein Polaroid-Rückteil auf der Hasselblatt und dann hatte man einen Assistenten und der hat dann das Polaroid genommen und wenn es draußen war, hat das unter den Pullover gepackt. Wenn es im Studio war, dann nicht. Und dann hat's, ich weiß gar nicht mehr, 90 Sekunden, Minute 20 gedauert, bis das ausentwickelt war und dann wurde darauf bewertet. Der Kunde hat darauf sein Friedrich Wilhelm gesetzt, dass er gesagt hat, ja, so können wir das machen. Und dann wurde erst fotografiert. Das heißt, das, was wir heute haben, dass wir einfach mit Models arbeiten können und das Ganze auch so einen fließenden Charakter hat, das war zu der Zeit tatsächlich, ja, was heißt nicht möglich? Es ging auch, aber es war schon gerade bei den Großproduktionen, ich glaube, alles viel langsamer. Allein aus technischen Gründen erstmal.
Ganz genau. Und da gab es dann auch immer noch mal so Fauxpas, also jetzt Gott sei Dank nicht bei mir, aber bei anderen Make-up-Leuten, dass zum Beispiel, dann kam das Polar raus und dann hattest du auf dem, also ganz andere Farben halt von den Make-up-Geschichten als halt in real. Also die Make-up, das Make-up damals war ja jetzt auch nicht so wie heute. Also es hat sich ja ganz stark die Technik auch mit dem Make-up, also mit den unterschiedlichen Make-ups entwickelt. Also manchmal gab es das dann schon, dass die Leute halt auf den Fotos plötzlich orange waren oder irgendwas Grünes hatten, obwohl man es in echt nicht gesehen hat. Und dann hat man das vielleicht, wenn, also man hat immer nicht das Bild sofort gesehen. Also es ist schon skurril gewesen halt manchmal.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Ich finde es auf jeden Fall spannend, ja, dass es diesen Übergang von den 90ern in die Nullerjahre, weil ich vermute nämlich auch, dass das mit dieser Digitalfotografie kam, dass diese Möglichkeit, das Bild direkt zu sehen, dass das unfassbar viel Druck genommen hat einfach.
Ja, das bestimmt. Weil der Druck ist ja immens für die Fotografen gerade. Also vom Kunden natürlich halt. Also ich bin froh, dass ich keine Fotografin oder kein Fotograf bin und diesen unheimlichen Druck habe, die haben. Weil das ist wirklich unglaublich heftig, was die leisten. Also das kann ich, würde ich halt niemals können. Das aushalten können. Also vor allen Dingen, ich komme dahin, ich mache meinen Job, habe einen richtig guten Tag mit euch und danach gehe ich wieder. Und ihr habt also halt die ganze Zeit diesen immensen Druck und danach seid ihr noch gar nicht fertig. Dann geht die Arbeit ja nochmal schön weiter.
Ja. Gibt es unterschiedliche Kollegen, die mit Druck unterschiedlich umgehen? Weil es gibt ja ganz unterschiedliche, also du machst ja im Endeffekt den ganzen Blumenstrauß, ne? Also du hast Fashionproduktion gehabt, du hast Musikproduktion gehabt, du machst im Moment viel People-Produktion auch für Reiseunternehmen. Du machst aber auch Corporate. Und bei Corporate gibt es ja einmal die echten Menschen und es gibt eben auch so dieses, die Vorstandsshootings für einen Geschäftsbericht. Und jeder dieser Bereiche hat ja eine andere Grundanforderung, hat einen ganz anderen Druck, genauso wie unterschiedliche Sportarten. Ne? Du hast den 100-Meter-Sprint, da muss auf dem Punkt alles sitzen. Es gibt keine Wiederholungsmöglichkeit. Es muss hundertprozentig passen. Wenn du den Start verpasst, bist du raus. Und es gibt den Marathon, wo du halt unterschiedliche Phasen hast, wo du durchhalten musst, wo du das Ganze hochhalten musst. Und es gibt, wenn du mehrere Tage unterwegs bist mit einem Unternehmen, also diese Reisegeschichten, das ist ja fast wie, ich weiß nicht, wie Fußball-WM, aber das ist ja Turniersport. Ne? Das heißt, du hast ja jeden Tag ein Spiel und die Mannschaft muss vom ersten bis zum letzten Tag Profi-Niveau haben und darf sich auch kein Gegentor kassieren. Mhm. Das ist ganz, ganz unterschiedlicher Druck, der ganz unterschiedlich funktioniert. Hast du das Gefühl, dass die Kollegen da unterschiedlich mit umgehen? Und was passiert, wenn der Druck zu groß wird? Damit meine ich jetzt nicht nur, dass dann jemand anfängt, cholerisch zu werden. Also ich schreie dich ja auch nicht an.
Nein, selten. Nein, wirklich nicht. Ja, Also das Wichtigste ist halt immer so auf so langen Produktionen, dass die Leute gesund bleiben, ne? Halt die Fotografen. Das ist natürlich immer, oder ich halt auch, oder egal wer. Also ich finde halt immer, solange man gesund ist und das irgendwie, dann kriegt man das durchgerockt. Das sind halt teilweise wirklich lange Tage, ne? Also wir haben so Tage von, da geht's dann los. Also 8 Tage haben wir eigentlich, 8 Stunden haben wir nie. Wir haben mindestens immer 10, 12, 16. Mein längstes war in New York 21 Stunden Dreh, das war richtig heftig. Ja, und dann braucht man auch erstmal ein bisschen Ruhephase danach. Und ja, also ich denke schon, also bei manchen Fotografen ist es so, dass sie natürlich dann nach ein paar Tagen auch, dann merkst du das denen schon an, dass sie dann schon, also Leistung bringen die immer. Aber man merkt es dann halt schon an der Persönlichkeit, dass sie nicht mehr so geschmeidig sind. Das ist eigentlich alles. Sonst, wenn du mit solchen Leuten arbeitest, sind die eigentlich immer auf 100 oder über 100%. Immer, immer. Das ist halt wirklich das, was sie können müssen. Ne? Oder halt, wenn du halt diese Vorstände hast, hast du so wenig Zeit. Du musst innerhalb von wenigen, manchmal Minuten, was weiß ich, du hast ja manchmal nur 10 Minuten mit irgendwem oder 20 Minuten oder so. Und dann musst du da richtig was raus. Also jetzt mehrere Motive am besten gleich, damit man viel, also man muss in kürzester Zeit unheimlich viel Leistung bringen. Und das ist schon stark. Also das muss ich auch, ne? Aber die Fotografen, die halten immer noch mal immens den Kopf dafür hin.
Also ich weiß ja, wie es als Fotograf ist, wenn du so ein Ding hast, wo du am nächsten Tag dann denkst, so um Gottes Willen, und da schläft man auch mal eine Nacht schlecht. Das hast du dann wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Ach doch, auf alle Fälle. Also ja, eigentlich
echt? Wann?
Ja, ich bin bei jedem Job total aufgeregt. Das fällt dann ab, sobald ich jemanden schminke. Aber vorher, ich bin immer aufgeregt. Ich kann immer schlecht schlafen. Ich bin vor jeder Produktion immer noch nach all den Jahren total, also bei manchen Produktionen mehr aufgeregt, bei manchen weniger. Aber das ist aber auch das Schöne. Aber ich glaube, wenn du diese Anspannung gar nicht hast, also Routine hast du ja sowieso und darauf verlässt du dich dann halt so ein bisschen, dass du halt irgendwie ja eigentlich weißt, wie es geht.
Ja, aber es gibt ja die große Unbekannte, ne? Also gerade bei dem, was wir beide viel zusammen machen, da kommt jemand durch die Tür und im besten Falle hast du Namen und Position und manchmal nicht mal das. Und dann geht die Tür auf und dann kommt jemand rein. Du wusstest vorher vielleicht, welches Geschlecht die Person hat. Das war's dann aber auch ungefähr. Und dann wird gesagt, okay, hier ist die Uhr. Klack, du hast 10 Minuten Zeit oder eine Stunde oder wie auch immer. Also das, was jetzt gerade vorgegeben ist. Du hast dein Werkzeug. Aber es ist ja so ein bisschen wie Kochduell. Kannst du dich daran erinnern? Ne? Also wenn ich am Set stehe und so 20 Leute am Tag habe, dann habe ich manchmal das Gefühl, das ist wie Kochduell. Ne? Das heißt, ich stehe da und ich weiß, was ich kann. Eine klassische Mehlschwitze und ich habe die ganzen Töpfe und dies und das und jenes. Und dann kommt irgendjemand und bei Kochduell war das so, zwei Köche gegeneinander angetreten und dann hat irgendein random Publikumsgast 20 Mark oder 20 Euro gekriegt und ist dafür in den Supermarkt gegangen und hat irgendwelche Zutaten gekauft und hat gesagt, so, das muss jetzt ein 3-Gänge-Menü werden. Und so habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Style-Guide unterm Arm. Ne? Das heißt, alle wissen, wie es aussehen soll. Für die Internetseite dies, das, jenes und so weiter und so fort. Wir bringen alles mit, was geht. Und dann geht die Tür auf und da kommt ein Überraschungsgast.
Mhm, genau, das hört man auch ganz oft. Ja, also bei mir ist es dann halt häufig, dass dann... Ja, aber auch, ich meine, alles Mögliche kann. Ich habe schon Männer gehabt, die vorher beim Skiunfall sich die halbe Nase weggerissen haben, dann aber auf der Bühne stehen mussten. Und das waren dann halt schon, das waren so künstlerische Eingriffe mit mehreren Layers, so dass man halt die Nase komplett abdecken musste, damit man es auf die Entfernung nicht sehen kann. Und so. Also es kann alles passieren, ne? Also, oder von blaue Augen ja jede Menge, ne? Also, Und manche haben auch keine Haare. Also was, nicht mehr. Nee, ich rede jetzt nicht von Männern, aber dann sollst du irgendwie große Frisur machen und da sind aber nicht viele Haare. Da musst du dann erstmal gucken, ob man Ersatzteile hat oder wie man das hinkriegt.
Ich finde den Begriff Ersatzteile an der Stelle so großartig.
Ja, also es ist halt immer, es bleibt spannend. Man weiß wirklich nicht, was einen erwartet. Da hast du vollkommen recht.
Also das ist meine Frage übrigens, die mir eingefallen ist. Ja, genau. Was ist, wenn du so richtig morgens dicke Augen oder irgendwie so richtig verheult bist? Gibt es da irgendwie eine schnelle Notlösung?
Ja, auf alle Fälle gibt's das. Soll ich das jetzt hier verraten?
Ja, bitte. Also ich habe so, weil ich was so kalte Löffel drauf, habe ich gehört.
Kalte Löffel ist ganz gut. Was eigentlich ganz gut ist, also das ist ja so gestaute Lymphflüssigkeit meist, so die über Nacht sich dann so schön unter den Augen breit macht. Und die kannst du eigentlich ganz gut mit einer Augenpflege oder mit einer ganz normalen Creme Richtung Lymphknoten abmassieren und dann wird es ein bisschen weniger.
Ja. Das heißt, in welche Richtung? Wo sind denn die Lymphknoten bei den Augen?
Die nächsten Lymphknoten sind dann direkt hier rechts und links vom Auge, vom Ohr. Also wenn du dann halt sozusagen vom Auge, vom Augeninnere.
Ja, ich mache das mal nach. Ja,
Wir machen das jetzt mal zusammen.
Das heißt,
und dann
man streicht das Auge von der Nase unter dem Auge aus nach hinten.
Unter dem Auge Richtung Ohr.
Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wie du das gemacht hast. Ich habe mich immer gefragt, was soll der Spaß? Und ich habe immer gedacht, die kommen bei dir rein und das ist immer so diese Begrüßungsmassage, weißt du? So, komm erst mal rein, kriegst erst mal eine Massage, komm, ich drück dir ein bisschen im Gesicht rum.
Ja, das würde ich ja gerne machen, aber dafür ist ja meist nicht die Zeit da.
Ich lasse dir doch immer so wahnsinnig viel Zeit.
Ja, also es ist natürlich meistens aber schon ein bisschen Druck mit Zeit immer. Aber das kannst du gut machen und das kannst du ja mal ausprobieren. Dann kannst du mir sagen, was du für Erfahrungen damit gesammelt hast.
Ich habe hier aber noch zwei Fragen dazu, genau fast zu dem gleichen Thema. Ja. Also ich frage da auch für einen Freund abschließend.
Ja, klar.
Geht bei Männern eigentlich viel mehr als Puder?
Ja, natürlich. Gerade Männer sagen ja immer, ich brauche nicht so lange, sie brauchen nicht so lange, das geht jetzt hier alles ganz schnell, wir brauchen nur Puder. Nur damit das gut aussieht, wenn man nur Puder drauf macht, sieht das meistens überhaupt gar nicht gut aus. Das heißt, man muss schon sehr wenig Material aufbringen, aber halt ganz gezielt. Und das dauert halt ein bisschen länger. Also halt nur Puder sieht meistens nicht so schön aus. Gerade wenn die ankommen, Männer heute sind dann oft auch nicht so gepflegt, dass die halt sehr trocken sind oder so. Da muss man schon mal gucken, wenn man Puder auf eine trockene Haut aufbringt, dann sieht das meistens nicht schöner aus. Dann sieht man doch eher mehr Poren und Schüppchen und alles Mögliche. Da ist es dann schon besser, wenn man die Haut vorbereitet und dann halt auch dünn Material aufbringt. Das dauert halt ein bisschen länger, ist dann aber auch sehr viel schöner.
Puder auf trockene Haut staubt einfach erstmal ein bisschen.
Das staubt ganz doll, ja.
Okay. Ich frage nochmal für einen Freund.
Ja.
Welche Augencreme sollte denn der Mann ab 49 zum Beispiel benutzen?
Ja, der kann natürlich gerne eine Augencreme benutzen, aber ich möchte jetzt hier keine Markenwerbung machen für irgendeine Augencreme. Das können wir dann
in die Shownotes. Wir schreiben es dann in die Shownotes, die es
ja, das mache ich nicht.
In diesem Fall nicht gibt.
Ich bin ja sehr unabhängig mit meinem Material, was ich benutze. Also ich benutze jetzt ja nicht eine Firma, sondern ich benutze von jeder Firma das Beste, was es gibt.
Also du bist jetzt nicht so eine Firma wie, wie hieß denn dieser es gibt ja manchmal Finanzdienstleister, die so ein ganz enges Portfolio haben und die es dann versuchen zu verkaufen. Dann gibt es unabhängige Finanzdienstleister, die ganz viele unterschiedliche Sachen verkaufen, weil sie das individuell auf dich abstimmen. Das ist praktisch deine Vorgehensweise.
Ja, ich verkaufe ja eigentlich gar nichts. Trotzdem wird es meistens für die Frauen doch teuer, wenn sie sich von mir schminken lassen, weil sie natürlich die ganzen Produkte gerne haben möchten. Ja, ich habe früher schon so, oder was ist schon wieder dieses F-Wort, also ich habe auch mal Sponsoren gehabt, die mich mit Make-up gut versorgt haben. Aber ich habe davon dann auch immer nicht viel benutzt und dann ist es auch nicht so schön. Also besser ist es, man kauft sich die Sachen selber und man hat dann wirklich die Produkte, die man gerne hat.
Ja, da fällt mir eine Sache. Also es ist tatsächlich so, ich komme häufiger immer mal in der Garderobe vorbei und es ist dann durchaus mal so, dass das eher so klingt wie ja wie so eine Tupper-Party, ne? Wo dann so die unterschiedlichen Produkte mal vorgestellt werden und die Damen ganz gut zuhören. Ich denke, um Gottes Willen, das wird teuer. Ich habe neulich etwas gemacht oder mich etwas getraut, wo ich gedacht habe, so, oh Mensch, das ist schwierig. Und zwar hatte ich keine Möglichkeit, meine Kinder anderweitig unterzubringen bei einem Shooting. Und meine Tochter bin ich dann noch losgeworden, meinen Sohn nicht. Und dann habe ich den einfach knallhart mitgenommen. Und der hat mir die Möglichkeit genutzt, dich vollkommen auszuquetschen. Und hat mir danach erzählt, du kannst dir nicht vorstellen, wie teuer Make-up ist.
Ja, wie süß der war. Also wirklich niedlich. Vor allen Dingen sagte er, nachdem ich meine Sachen ausgepackt hatte, das ist jetzt ein geflügeltes Wort bei mir, das Labor. Und das fand ich so großartig, das habe ich noch nie gehört. Er war wirklich begeistert und hat dann so mitbekommen, hat mich gefragt, was die einzelnen Sachen so kosten. Und er war wirklich total geflasht. Das hat er sich, glaube ich, in dem Labor nicht so vorstellen können.
Es gibt, ich glaube, am, ich weiß nicht wie vielten April, den 26., den sogenannten Girls Day oder den Boys Day. Das sind so eintägige Praktika, vollkommen undurchdacht von denen, die das machen, weil ich mal bei normalen Schulpraktika, da sind die ja, die sind versetzt. Also eine Schule hat das in der Woche, eine in der anderen Woche und an dem Tag wollen alle Mädchen und Jungen, die irgendwie auf dem Markt sind, einen Tag Praktikum machen. So viele Stellen gibt's gar nicht. Das heißt, da ist Enttäuschung vorprogrammiert. Es sei denn, du hast Eltern, die sechs Monate vorher irgendwas vorreservieren. Vielleicht haue ich dich dann nochmal an und frage, ob der gute Herr vielleicht doch noch mal einen Tag Praktikum bei dir machen kann, weil den Assistenten hat er an dem Tag ja schon durchgekriegt.
Ach so. Ja, wenn ich denn dann arbeite, dann natürlich gerne.
Ich hoffe natürlich, dass wir an dem Tag zusammenarbeiten. Dann können wir ihn nämlich wieder gemeinsam mitnehmen.
Das wäre wunderbar.
Wenn jetzt jemand, ich sag mal so 1, 2, 3 Jahre jünger ist als du und ich, nämlich sich überlegt, Beruf, Ausbildung und so weiter und so fort. Was gibst du denen für einen Rat? Wie sollen die anfangen, wenn sie anfangen wollen? Was ist der Weg? Was würdest du machen, wenn du mit all deinem Wissen jetzt sagen würdest, ich möchte Haare, Make-up, Styling machen? Was ist der Weg?
Ja, der Weg ist anders als bei mir. Also ich habe ja Kosmetikerin gelernt. Und ich würde jetzt immer sagen, lernt erst einmal Friseur, weil man natürlich die Technik auch drauf haben muss. Also Haare sind unfassbar wichtig, zumindest in Deutschland, in Frankreich nicht. Mittlerweile auch so ein bisschen, aber in Deutschland muss man Haare und Make-up machen können. Ne?
Warum? Die Franzosen haben keine Haare?
Nein, die Franzosen trennen das Gewerk. Also
du sagst, die trennen sich jetzt von ihren Haaren.
Nein, die trennen das Gewerk. Also da gibt es Make-up-Artists und Hairstylists, was eigentlich auch sinnvoll ist. Aber da das ja dann wieder unbezahlbar werden würde, also bei großen Produktionen ist das auch noch so, dass Haare und Make-up getrennt ist, aber manchmal auch in Deutschland. Aber in Frankreich, in Paris auf alle Fälle immer noch getrenntes Gewerk.
Wir haben ja einen gemeinsamen Freund, den Graham, ne, den du mir glücklicherweise irgendwann das erste Mal empfohlen hast, als du nicht konntest. Und ich liebe Graham. Also der ist so großartig. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, das ist der Chef-Make-up-Artist von den Bridget Jones-Produktionen. Und das heißt, wir machen in Hannover so einen süßen kleinen Corporate-Job und dann fliegt er zurück nach London und bereitet die nächste Hollywood-Produktion vor. Der stellt sich dann ja, glaube ich, ganze Teams zusammen, ne?
Genau.
Sind da die Gewerke auch getrennt?
Ja, genau. Das ist also Head of Make-up heißt das, was er macht. Und er stellt sich seine Teams zusammen. Da geht es ja dann auch noch manchmal um Perückenknüpfen, irgendwelche Latex-Sachen anfertigen. Aktuell braucht er Tattoos, jemand, der sich wirklich mit Tattoos sehr gut auskennt. Ja, und alles wird halt angefertigt für die Filmsachen. Und er koordiniert das alles. Also wahnsinnig spannend, was er macht. Also wirklich ein großartiger Make-up-Künstler. Und ist sich auch nicht zu schade dafür, mal Corporate zu machen.
Nee, ach, das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Jobs ich mit ihm zusammen gemacht habe. Das ist eine unfassbar angenehme Atmosphäre. Und kommt dann zu Weihnachten auch für meinen, jetzt wieder bei Paul, der natürlich für Englisch lernen muss, und dann kommt von Graham, dem Make-up-Artist, eine schöne Weihnachtsnachricht für Paul, wo der dann ein, zwei Tage dran rumbastelt, bis er die auch versteht. Finde ich großartig. Aber wenn wir da jetzt wieder zurückgehen zu den Damen und Herren, die jetzt, ich weiß nicht, Anfang 20 sind und sagen, sie möchten, also das Friseurausbildung, kommst du eigentlich nicht drum rum?
Ja, ich würde das schon machen. Also es geht halt natürlich auch so ein bisschen darum, also auch in meiner Ausbildung war es ja auch so, dass ich auch Frisuren gelernt habe. Also ich habe ja auch eine Ausbildung richtig gemacht in Hamburg. Und da geht es ja auch darum, dass du nicht einfach jemandem ein heißes Eisen an den Kopf halten kannst, weißt du, und dem womöglich die Haare verbrennst oder so. Du musst schon wissen, dass du mit dem Handwerkszeug, was du da hast, auch richtig gut umgehen kannst. Das heißt, also ich würde schon sagen, lernt Haare. Haare ist total wichtig. Und dann, was ich ja nicht hatte, war, dass ich dieses Social Media habe. Also ich kann heute so viel lernen bei Instagram, bei TikTok, weiß was ich, bei überall siehst du Make-up-Tutorials, das gab's früher, also das gab's ja nicht. Wir mussten das wirklich richtig von der Pike auf lernen und uns dann selber unheimlich viel beibringen oder halt uns selber entwickeln. Das heute kannst du unheimlich viel lernen bei Social Media. Ich gucke mir selber ganz viel Tutorials an, wirklich. Jetzt nicht von so Endabnehmern, so Usern oder so, sondern schon eher auch von Make-up-Artists, weil das sehr interessant ist. Also wie die arbeiten, da gucke ich mir dann auch, aber wirklich auch eher so diese Make-up-Artists an, die in meine Richtung gehen. Also die so ein bisschen den gleichen Look habe wie ich, weil es gibt ja verschiedene Looks. Also viele Leute machen unterschiedliche Sachen. Es gibt schon diese Leute, die sehr stark schminken, viel Wimpern benutzen, künstliche Sachen benutzen, sehr, sehr dicke stark Lippen verändern, dicke Lippen machen, haben oder bearbeiten. Ja,
das ist ein bisschen dünn bei Ihnen. Wollen wir die noch ein bisschen aufpusten?
Ja, das ist ja alles möglich. Naja, zumindest irgendwie, also es gibt ja doch diverse unterschiedliche Make-up-Richtungen und auch Hairstyles. Ja, und da muss man ja sich möglichst alles drauf schaffen, aber man hat seinen eigenen Look. Und mein Look ist, finde ich, unverwechselbar sehr klassisch, dass du manchmal gar nicht siehst, sind die Sachen 20 Jahre alt oder sind die von gestern? Das finde ich eigentlich schon ganz gut, wenn man das jetzt nicht so gleich auf den ersten Blick sehen kann, dass das, oh, das war jetzt genau 1980. Nee, das jetzt nicht, aber ja, und viele Sachen, alle tun ja immer so, als hätten sie irgendwas neu erfunden. Die meisten Sachen kommen wieder. Das sind auch nur Remakes, die man schon mal hatte. Was sich verändert hat, sind die Kosmetikprodukte und die Vielfalt der Produkte.
Ja, die Zeitlosigkeit ist ja das, was mir in meiner Fotografie maximal in die Hände spielt. Das ist ja das, was ich brauche. Ne? Ich brauche nicht keine Bilder, die jetzt in 2 Jahren irgendwie besonders bunt sind und gesagt hat, ja, so bunt ist es gar nicht mehr. Aber fassen wir zusammen. Also Friseurausbildung, einmal damit man mit Haaren gearbeitet hat, und zwar nicht nur, damit man weiß, wie man sie schneidet, wie man mit einem Glätteisen umgeht, sondern dass du einfach sagst, wenn du das 2 Jahre machst oder wie viel, 2 Jahre, 3 Jahre?
2, 3 Jahre, je nachdem, ne?
Zwei, drei Jahre machst, dann hast du so viel unterschiedliche Haare in den Händen gehabt, dass du einfach auch Praxis hast, ne? Dass du weißt, du hast dicke Haare, dünne Haare, lange Haare, kurze Haare, manche haben gar keine Haare, und dass man eben weiß, wie man damit umgeht. Dann hast du gesagt, das zweite, also natürlich ist es so, dass es das Wissen ist genau wie in der Fotografie sehr demokratisiert worden. Das heißt, du kannst es dir theoretisch überall herziehen. Du sagst aber trotzdem, eine begleitende Ausbildung kommst du eigentlich nicht drum rum, ne? Weil du musst es ja auch ausprobieren. Du kannst jetzt nicht für, ich weiß gar nicht, was Paul gesagt hat, für wie viel 1.000 Euro du da das Make-up hast, das kauft man sich ja auch nicht mal eben ins Blaue.
Nein. Allerdings, also ich finde es halt ein bisschen schwierig, diese Ausbildung, die ich so kenne als Make-up-Artist, ich weiß nicht. Also oft finde ich, wird damit Geld gemacht oder ja, also ich finde die jetzt alle nicht, oder ich kenne vielleicht auch nicht alle Anbieter, aber ja, ist unheimlich schwierig. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da, wen ich da empfehlen könnte oder so. Gar nicht. Null. Überhaupt nicht. Und wenn man jetzt eine richtige Ausbildung macht als Maskenbildner beim Theater oder beim Fernsehen wahrscheinlich schon eher, aber im Theater, das ist ja gar nicht das, was wir machen. Das ist ja viel zu weit weg. Das kann ich gar nicht. Das ist alles auf Entfernung. Das ist nichts ganz nah ran, sondern ja, ich finde es immer noch schwierig, weil das ist ja auch kein Ausbildungsberuf.
Und jetzt ist es... Okay, jetzt wird's spannend, weil das ist ja in der Fotografie, ist es ja ähnlich, ne? Da gibt es ja Leute, die sagen, okay, kauf dir eine Kamera, fang ein bisschen an zu fotografieren, mach das und das, sieh zu, dass du Routine kriegst, dass du Praxis kriegst, dass du einen eigenen Stil kriegst. Also im Endeffekt ist es ja deckungsgleich bis hierher mit der Fotografie.
Genau.
Ne? Das heißt, du musst ja als Fotograf, macht es ja durchaus Sinn, sich in dem Bereich, wo man später arbeiten möchte, oder deinen Interessierten Assistenz zu suchen. Gibt es was Vergleichbares? Das ist schwierig, ne?
Ja, genau. Das ist halt leider wirklich das Problem. Also ich kann keine Assistenten, Praktikanten oder so mitnehmen auf den Job. Das würden die Kunden nicht tolerieren.
Gut,
also
dann
ganz selten
dann
ist das so, dass
dann
du
sage ich der Paul auch erstmal Bescheid, ne?
Ja, also wenn wir natürlich zusammenarbeiten, dann machen wir natürlich auch gerne mit.
Ja gut, dann nehme ich ihn mit, keine Frage.
Ja, klar. Aber sonst ist es halt wirklich meistens schwierig, es sei denn, du arbeitest für irgendein Fashion-Unternehmen oder so, wo du auch mal einen Praktikanten mitnehmen kannst oder so, wo du häufig bist, wo du sagen kannst, kann ich mal jemanden mitbringen oder ich habe gerade einen Praktikanten, kann ich den mal mitbringen. Aber du kannst dich auf sowas nicht verlassen. Gerne würde ich mal Leute nehmen, aber ich kann auch nicht sagen, wann, weil ich weiß ja nicht, wann ich arbeite. Also ich arbeite jetzt ja meistens nicht 7 Tage die Woche.
Das heißt, wenn man es machen möchte, gibt es die Möglichkeit, von dem Praktikum mal reinzuschnuppern, in der Form wahrscheinlich eher nicht. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Aber jetzt ist die letzte Frage, nämlich das ist die viele Fotografen sich, habe ich manchmal das Gefühl, nicht stellen. Die sagen, oh, ich fange jetzt einfach an. Über diese ganzen Sachen hinaus, weil das sind ja die rein technischen Fähigkeiten, ne? Also du hast jetzt die Technik gelernt, du hast das Equipment, du hast deinen Look, ne? Parallele zum Fotografen soweit vorhanden. Was muss man mitbringen, um in diesen Job eintauchen zu können? Ne? Also bei Fotografen heißt es ja, Kunden werben, Sichtbarkeit, dies, das, jenes und so weiter, weil, und das muss man an der Stelle natürlich auch sagen, um dich und deinen Berufsstand oder um das, was wir beide zum Beispiel zusammen auch zu schützen, es ist ja auch ein Verdrängungsmarkt. Ne? Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl von Visagisten und je nachdem, wo man jetzt gerade sitzt, gibt es nur eine gewisse Anzahl von Jobs. So. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt Visagist, ich will das jetzt anfangen, die Welt hat auf mich gewartet und ich gehe jetzt irgendwo hin und kann da als Visagistin arbeiten. Weil die Anzahl von Jobs, die ist ja, was heißt überschaubar? Also es ist begrenzt, ne? Es gibt die Torte und da ist die Frage, wie viele Leute müssen sich diese Torte teilen? Das heißt, was müsste ich denn mitbringen, um bei sowas anzufangen?
Ja, ich würde mir natürlich schon jemanden suchen, also auch Fotografen und so, die auch so, also die neu anfangen und mit denen zusammen dich entwickeln und mit denen zusammen halt auch so Sachen zu testen. Das hat man ja früher halt ganz viel gemacht, dass man wirklich so für Tests gearbeitet hat. Und heute ist es ja auch total wichtig, präsent zu sein in Social Media, ob nun also Instagram oder Facebook, also eher Instagram wahrscheinlich. Darüber wird sehr viel gebucht auch und da kannst du dich auch ganz gut präsentieren, wenn du da dich gut aufstellst, was ich ja leider nicht so oft drauf habe. Aber ich glaube, heute ist das umso wichtiger, wichtiger, sich da gut zu positionieren und dann zusammen vielleicht mit Fotografen, die auch gerade in der Entwicklungsphase sind, zusammen zu testen. So habe ich, glaube ich, auch eigentlich angefangen. Also mir Leute zu suchen, die auch Make-up-Leute brauchten, um Sachen zu testen.
Ja gut, aber was die Sichtbarkeit angeht im Insta-Bereich oder so, das hast du ja hinter dir. Weil du hast ja im Endeffekt das, was man damit erreichen will, du hast das ja schon erreicht. Das heißt, du hast ja langjährige Beziehungen zu Fotografen und Firmen, mit denen du zusammenarbeitest. Mhm. Und das ist ja eigentlich für alle anderen erstmal das Langzeitziel und du hast diese Verbindungen ja. Das heißt, deine Aufgabe ist es ja, die zu pflegen und da zu bleiben, was aus meiner Sicht zumindest dir relativ leicht fällt.
Mhm.
Und deshalb wäre da die Frage, bräuchtest du das? Wahrscheinlich nicht. Aber der Weg.
Doch, eigentlich bräuchte ich das auch. Doch, ganz sicher bräuchte ich das auch.
Machen wir einen gemeinsamen Kanal?
Genau. Ja, von meinetwegen auch sehr gerne.
Ja, also, wir machen das einfach. Wir kürzen das ab.
Mhm.
Großraum Hannover, Umkreis 150 Kilometer. Janine Köhler findet da im Internet.
Ja, gerne auch ein bisschen weiter reisen. Das mache ich ja auch ganz gerne. Aber auf Reisen bin ich auch gerne zu buchen, obwohl du das ja gar nicht so gerne magst, damit, weil ich dann weg bin. Ne?
Ja, ich bin, wir haben das jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, gefühlt jeden Monat geschafft. Immer wenn ich angerufen habe, dann, ich weiß gar nicht, dann kam eine WhatsApp zurück zu einer ungewöhnlichen Zeit, wo dann, hier ist gerade 5 Uhr.
Ja, das kann dann schon mal sein. Aber ja, ich meine, so Reisen finde ich wirklich auch ganz toll. Aber ich finde, wir können zusammen auch mal ein bisschen verreisen.
Wo möchtest du denn hin?
Ach, das ist eigentlich egal.
Das heißt,
vielleicht
du würdest...
gerade dahin, wo die Sonne scheint.
Ein Corporate-Job in der Sonne mit den Arbeitszeiten, die wir beide normalerweise haben, die nämlich in der Regel 8 Stunden nicht überschreiten, damit es daher 16 sind, damit wir noch 8 Stunden den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang, das schöne Essen und das Hotel genießen können.
Ja, das wird wahrscheinlich für immer ein Träumchen bleiben.
Janine, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vor allen Dingen, weil ich jedes Mal, wenn ich dir zusammenarbeite, das Gefühl habe, wenn ich dir die Frage stellen würde, wenn du jetzt nochmal die Entscheidung hättest, welchen Job würdest du wählen? Es wäre wahrscheinlich die gleiche, oder?
Es wäre auf alle Fälle der gleiche, ja. Wie du ja weißt, hatte ich ja nochmal zwischendurch eine andere Eskapade gehabt und habe, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ja mal eine People-Agentur gehabt mit der Stefanie Waldhoff in Hannover und dachte, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, das mit dem Make-up. Also, dass man halt ein bisschen mehr Film wenn den Kopf macht, ein bisschen mehr Büroarbeit leistet und so weiter. Und nach, ich glaube, 6 Jahre haben wir zusammen gemacht, muss ich wirklich sagen.
Echt? 6 Jahre war das?
Ja, ich glaube 2006 bis 2011 oder 2005 bis 2011, so in dem, ich glaube 2011 auf alle Fälle haben wir aufgehört. Und danach wusste ich wirklich noch mehr, dass es genau der Job ist, den ich jetzt immer machen werde.
Gut, der aufmerksame Hörer, der die Ausgabe mit Carlo Leuner von den Zartmodels gehört hat, kann dann jetzt ungefähr zusammenrechnen und zurückrechnen, wie lange wir uns kennen. Janine, vielen Dank für 20 Jahre. Und wenn man sich 20 Jahre lang nicht auf den Sack gegangen ist und immer noch gerne zusammenarbeitet, dann ist es gut.
Das finde ich auch. Auf die nächsten 20.
Vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Hoffentlich bis bald.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, Wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.